Herzlich willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. Heute wollen wir über die nationale Forschungsdateninfrastruktur, kurz NFDI, sprechen. Dafür haben wir uns Pascal Siegers ins Gespräch geholt, der Leiter des Forschungsdatenzentrums Albus und stellvertretender Leiter der Abteilung Survey Data Curation bei GESIS ist. Außerdem hat er in der Vergangenheit näher mit der NFDI zu tun. Wie das aussah und wofür es die NFDI gibt, erklärt er uns nun im Folgenden. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hi Pascal, schön, dass du heute bei uns im Gespräch bist.
Hallo Markus, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
Was ist die NFDI überhaupt? Es ist ja ein großer Name, nationale Forschungsdateninfrastruktur. Das klingt schon sehr opulent. Warum dieser Name? Was ist die Idee dahinter und wie ist sie entstanden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir fangen mal am Anfang auch tatsächlich an mit der Entstehung der Idee der NFDI. Und zwar gibt es den Rat für Informationsinfrastrukturen, den die Bundesregierung gegründet hatte, um sich zu fragen, wie digitale Informationsinfrastrukturen in der Wissenschaft verbessert werden können. Und der hatte 2016 ein Gutachten zum Forschungsdatenmanagement vorgelegt, das heißt Leistung aus Vielfalt, und hat eine sehr präzise Problemdiagnose geleistet, was die Entwicklung innerhalb des Forschungsdatenmanagements und der Datennachnutzung in Deutschland verhindert. Und das war ganz interessant, weil eine der zentralen Diagnosen war, dass wir zwar viele Möglichkeiten haben, innovative Projekte durchzuführen, aber diese Projekte dann in eine langfristige oder mittelfristige Perspektive für eine Nutzung zu überführen, fast unmöglich ist. Die DFG fördert immer nur 3+3 Jahre. Und obwohl die DFG auch schon ein Extraprogramm für Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten aufgelegt hatte, gab es keine mittelfristigen Finanzierungsmöglichkeiten für Infrastrukturprojekte. Ein zweiter Punkt, den der RFII auch sehr klar analysiert hat, ist, dass die Arbeit an Daten, die Leistung, wissenschaftliche Leistung, die in Daten steckt, in den meisten Fächern nicht gewürdigt wird. Das Ergebnis ist, dass Daten zwar zentral sind für die Forschung, aber die Professionalisierung im Umgang mit Daten weit hinter den Möglichkeiten unserer Zeit zurückgeblieben ist. Es fehlt an Kompetenzen, es fehlt an Aufmerksamkeit in den Projekten für den Wert der Daten, die dort erzeugt werden. Und zwar dann erzeugt den Wert, der erzeugt wird, über die Publikation hinaus. Ne? Wissenschaftler arbeiten immer auf eine oder mehrere Publikationen hin, aber dass diese Daten einen eigenen Wert haben, der noch größer sein kann als dieser kurzfristige Wert, das wurde nicht ausreichend gesehen. Und von dieser Problemdiagnose ausgehend hat der Rat für Informationsinfrastrukturen etwas vorgeschlagen, nämlich die Gründung einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur mit dem primären Ziel, die Förderperspektiven für Infrastrukturprojekte zu verbessern in Deutschland. National deswegen, weil sie natürlich integrierend sein sollte für alle Fächer im ganzen Land. Und das war ein großer Wurf, also diese Idee, die hatte einen gewissen Impact. Und das Interessante war eigentlich, dass die Politik relativ positiv darauf reagiert hat, also darauf eingestiegen ist, gesagt hat, ja, das können wir uns vorstellen, vor allen Dingen die Bundespolitik und das Bundesministerium für Bildung und Forschung. In der Folge kam es allerdings zu einer relativ langen Hängepartie, wenn man das so will. Also 2016 wurde das Gutachten veröffentlicht vom Rat für Informationsinfrastrukturen. Da wusste die Politik natürlich schon längst Bescheid, die sitzt ja mit im Rat. Und dann wurde erst 2019 ausgeschrieben, wer denn diese NFDI machen soll. Und im Grunde genommen ist das für die Wissenschaft ein langer Zeitraum gewesen, eine lange Hängepartie. Und das hing vor allen Dingen daran, dass die GWK, also die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, wo der Bund und die Länder zusammen über bildungspolitische Themen verhandeln, sich nicht einigen konnte auf die Modalitäten der Finanzierung. In erster Linie wollten vor allen Dingen die Länder nicht einsteigen. Als das dann geschehen ist, als es einen Finanzierungsrahmen gab, gingen die Sachen relativ zügig. Und zwar wurde beschlossen, dass die NFDI in der vollen Ausbaustufe ca. 85 Millionen Euro jährlich für die Konsortien zur Verfügung hat, plus nochmal 2 Millionen Euro für die Geschäftsstelle und die Verwaltung des Vereins. Wir wissen jetzt im Jahr 2022, dass es 27 Konsortien geben wird, fachspezifische Konsortien, und die werden jetzt bis 2028 mit einer Zwischenevaluation in 2025 gefördert. Das heißt, jedes dieser Konsortien hat ca. 3 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung im Durchschnitt. Und kann aus diesen 3 Millionen ein Arbeitsprogramm entwickeln, das in einem Begutachtungsverfahren bewertet worden ist. Und das Interessante hier ist, dass die GWK diese Begutachtung der Deutschen Forschungsgemeinschaft übertragen hat. Die DFG hat ja eine große Erfahrung bei der Durchführung von Begutachtungs- und Auswahlverfahren, hat etablierte Qualitätsstandards dafür. Sie hat aber auch, muss man sagen, sehr enge Vorgaben gemacht bei den Anträgen, was auch die inhaltliche Gestaltung stark geprägt hat und, was ich sehr schade fand, eine sehr untypische Terminologie uns aufgezwungen, was die Kommunikation innerhalb der Konsortien mit den Communities ein bisschen erschwert. Zum Beispiel versteht niemand intuitiv, was mit einem Task Area gemeint ist oder was Measures genau meinen. Aber das ist jetzt die Terminologie der NFDI. So, das war sozusagen die Entwicklungsgeschichte in a nutshell, ohne schon zu stark auf die Inhalte einzugehen.
Mhm. Du hast jetzt viel von Konsortien gesprochen. Das ist ja auch dein Berührungspunkt zur NFDI. Du warst selbst Vorsitzender eines Ausschusses in einem Konsortium, nämlich das Rad SWD. Möchtest du uns vielleicht noch ein bisschen erklären, wofür es diese Konsortien gibt oder wie die zur NFDI sich verhalten?
Genau, die Idee der NFDI, gerade aus der Politik forciert, ist es, die Fächer, die wissenschaftlichen Fächer in den Universitäten, überall, wo Forschung mit Daten gemacht wird, in der Breite anzusprechen. Und so sollte die NFDI sich eben nicht als eine zentrale Struktur etablieren, wo einer das Sagen hat und die Dienste für alle anderen macht, sondern sie sollten fachspezifische Konsortien bilden, die aus den Fächern heraus bottom-up gebildet werden und dann in der NFDI als Trägerstruktur integriert werden. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und wir hatten in den Sozialwissenschaften das große Glück, dass mit dem Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten schon eine Kooperationsstruktur existierte, auf die wir aufbauen konnten. Und der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten hat diese Besonderheit, dass dort Vertreter der Datenproduzenten mit gewählten Vertretern der Forschenden sich koordinieren und es schon sehr lange eine Struktur gab, wo die akkreditierten Forschungsdatenzentren beim Rat SWD zusammenarbeiten. Das ist nämlich der Ständige Ausschuss Forschungsdateninfrastruktur, sperriger Name. Dabei sitzen nichts anderes als die Leiter der akkreditierten Forschungsdatenzentren zusammen und besprechen aktuelle Themen aus dem Forschungsdatenmanagement. Und von Oktober 2017 bis 2020 war ich Vorsitzender dieses Ausschusses. Und zwar gemeinsam mit dem Leiter des FDZs vom sozioökonomischen Panel am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Jan Göbel. Das war genau die Zeit, in der die Vorbereitung für den Antrag auf das sozialwissenschaftliche Konsortium fiel. Wir haben ungefähr 2016 angefangen, Arbeitsgruppen zu bilden, als dann durchgesickert ist, dass es diese NFDI geben soll. Und wir haben das Arbeitsprogramm 2017, 2020 ganz stark darauf ausgerichtet, erfolgreich zu sein in diesem wettbewerblichen Prozess. Da hatten wir ein paar Vorteile. Ein Vorteil war, dass wir eine große etablierte Infrastruktur hatten, ein großes Datenangebot schon vorhanden waren, tausende Nutzer, zehntausende Downloads, internationale Nutzerbasis. Das sind natürlich Dinge, die unheimlich schwer wiegen, wenn man in so ein wettbewerbliches Verfahren geht. Und auf der anderen Seite hatten wir so ein bisschen eine Herausforderung, weil der Rat SWD seit längerer Zeit als eine Serie von Projekten gefördert wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und so eine Dauerstellung von Projektförderung ist ein rechtliches Problem. Und die suchten nach einer Möglichkeit, den Rat SWD in eine andere Finanzierung und Verwaltungsform zu bringen. Da kam ihnen die NFDI gerade recht. Und es ist ein offenes Geheimnis in der Szene, dass das Bundesministerium wollte, dass der Rat sich aus der NFDI weiterfinanziert. Und wir haben dann eine Struktur gewählt, in der der Rat innerhalb dieser Konsortialfinanzierung eine Rolle spielen kann. Das war gar nicht so sehr im Sinne der Ratsmitglieder. Die wollen ja keine Dienste fürs FDM anbieten. Die wollen ja eigentlich politische Beratung machen. Aber die mussten die Kröte schlucken, weil das BMBF da deutliche Leitlinien gesetzt hat.
Jetzt hast du schon was dazu gesagt, was quasi ein Nebeneffekt davon war, die NFDI ins Leben zu rufen, also mit der weiteren Finanzierung des Konsortiums. Was gab es denn noch für Intentionen oder was steckt da noch hinter, dass die NFDI ins Leben gerufen wurde, außer das, was du am Anfang schon gesagt hast, was ja im Prinzip eine größere Version von dem ist, was ich auch in den Workshops am Anfang sage, wenn es um Forschungsdatenmanagement geht, fangen wir damit an, warum ist es gut, warum macht man das? Dann sind wir nämlich auch dabei, dass Datenpublikationen ja eben mehr Credit bekommen sollen und dass, ja, dass es eben die Skills dafür, die Anerkennung dafür, dass es sich weiter verbreitet. Und so habe ich dich eben am Anfang auch verstanden, dass es auch ein Grund dafür war. Ja, was kannst du uns noch über die Intention sagen, warum die NFD ins Leben gerufen wurde?
Naja, in erster Linie tatsächlich, weil wir in den Sozialwissenschaften viele Dinge als sehr selbstverständlich ansehen, die es in anderen Disziplinen noch überhaupt nicht gibt. Also es gibt einige Beispiele, in denen ich näher dran bin, die Geschichtswissenschaften haben überhaupt gar keine Vorstellung von Infrastruktur, die gemeinsames Datennutzen ermöglicht, so wie das in den Sozialwissenschaften der Fall ist. Aber auch die Ingenieurswissenschaften mit der NFDI for Inc. haben im Grunde genommen auf einem Tabula Rasa angefangen zu arbeiten. So dass es also in erster Linie das Ziel ist, überhaupt mal Infrastrukturen flächendeckend für alle Fächer in Deutschland zu etablieren. Und die Idee dabei ist eben, das fachspezifisch zu tun, weil es fachspezifische Kulturen im Umgang mit Daten gibt. Das betrifft übrigens auch die Sozialwissenschaften. Einer der Pfeiler von Consor und SWD, dem Konsortium aus den Sozialwissenschaften, ist es auch, die Situation der qualitativen Sozialforschung in den Forschungsinfrastrukturen zu verbessern, damit qualitative Daten als Daten auch ernst genommen werden und ein Angebotsportfolio vorfinden, um damit zu arbeiten. So. Das heißt, wir haben eine fachspezifische Ausdifferenzierung oder Entwicklung von Forschungsdateninfrastrukturen mit dem Ziel, nah an den Communities die Forschenden auch zu erreichen. In der Vergangenheit haben wir nämlich gesehen, Infrastrukturen, die weit weg sind von den Nutzenden, von den Forschenden, die wirklich in der praktischen Arbeit mit den Daten arbeiten, sind vergebene Liebesmühen, bleiben leer, sind nicht lebendig. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass wenn wir alles dezentral machen, dann gibt es keine Möglichkeit, Fächergrenzen zu überschreiten. So, das ist immer schade, weil ja durchaus auch Daten aus der Erdsystemsforschung können interessant sein für Sozialwissenschaftler. Sozialwissenschaftliche Daten können interessant sein für Ingenieure, wenn sie sich über Akzeptanz Gedanken machen ihrer Technologien. Also ist die zweite Ebene, in der die NFDI tätig ist, die Vernetzung der verschiedenen Fachdisziplinen und der Entwicklung gemeinsamer Qualität zum Metadatenstandard. Und das ist eben auch ganz wichtig, weil nur da, wo es ein gemeinsames Forum gibt, wo über Gemeinsamkeiten gesprochen werden kann, können die auch entstehen. Dafür hat die NFDI ja jetzt diese sozusagen Sektionen mit den Querschnittsthemen gebildet, wo solche Sachen diskutiert werden. Der dritte Punkt ist, es gibt ja einfach auch Dinge, die braucht jeder. Persistente Identifikatoren für Forschungsdaten braucht jeder. Authentifizierungsinfrastruktur braucht jeder. Speicherinfrastruktur kann man noch drüber reden, aber im Prinzip braucht die auch jeder. Und das sind natürlich auch Themen, die man einfach national besser lösen kann. Da waren meine Hoffnungen ein bisschen größer als das, was ich jetzt sehe, aber im Grunde genommen hat man dann diese drei Pfeiler. Also nah an den Communities, fachspezifische Dienste, Vernetzung, um die Interoperabilität zu stärken, gemeinsame Qualitäts- und Metadatenstandards zu entwickeln und gegebenenfalls ganz generische Dienste, die in einem eigenen Antrag auch abgebildet werden. Das ist das, was die NFDI möchte. Und im Grunde genommen ist die langfristige Hoffnung, dass dadurch eine Kultur des Datenteilens und Datenmanagens sich in den deutschen Wissenschaften etabliert und damit die deutsche Wissenschaft international auch anschlussfähig und wettbewerbsfähig bleibt. Ne? Am Ende geht es ja auch immer darum, selber was davon zu haben.
Ja, klar. Und apropos international, wir sehen mit der NFDI jetzt ein Vorhaben, was eben versucht, das alles auf der nationalen Ebene zusammenzubringen. Gibt es denn vergleichbare Initiativen in anderen Ländern? Und falls ja, wie sieht es denn da mit der Kooperation auf internationaler Ebene aus?
Ja, tatsächlich ist das Thema international sehr relevant. Ich kenne mich in Europa ein bisschen aus, darüber hinaus nicht. Deswegen möchte ich mich mal ganz kurz auf europäische Staaten konzentrieren. Und was da interessant ist, ist, dass wir auf jeden Fall in den skandinavischen Staaten Bemühungen sehen, auch das Forschungsdatenmanagement als generisches Thema national stärker aufzustellen. Also zum Beispiel, indem sozialwissenschaftliche Infrastrukturen aufgehen in allgemeineren Dateninfrastrukturen. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, wo die Bedeutung sichtbar wird und die Strukturen insgesamt gestärkt werden. Und was in Skandinavien auch sehr interessant ist, ist, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gestärkt wird. Ja, also die Schweden und die Finnen und die Norweger, die versuchen ein bisschen stärker zusammenzuarbeiten, was sicherlich auch Synergien ermöglicht. Dann haben wir eine lange Tradition von Projekten, größeren Projekten zur Verbesserung des Datenzugangs in Großbritannien, die vom Economic and Social Research Council finanziert werden. Sehr gute Sachen, auch wegweisend. Und wir sehen in Frankreich zum Beispiel die Etablierung der sogenannten très grandes infrastructures de recherche, also sehr große Forschungsinfrastrukturen, die an Bedeutung gewonnen haben. In Frankreich fehlt leider wie üblich ein bisschen die Finanzkraft. Das ist eine sehr schwache Struktur. Aber, das ist ganz wichtig, diese Initiativen werden getrieben von der europäischen Ebene. Und zwar deswegen, weil schon 2014 der damalige EU-Kommissar für Forschung, Innovation und Wissenschaft, Carlos Moedas, den Zugang, den offenen Zugang zu Daten als strategisches Ziel und Handlungsfeld identifiziert hatte und schon 2014 begonnen hat, eine Art NFDI auf europäischer Ebene aufzubauen. Das heißt die European Open Science Cloud oder EOSC, EOSC abgekürzt. So dass wir eigentlich parallel zu dem NFDI-Prozess in Deutschland auch einen europäischen Prozess hatten, der in der Etablierung einer Forschungsdateninfrastruktur gemündet ist. Die EOSC wurde Ende 2018 in Wien schon formal eröffnet, sozusagen implementiert. Und die funktioniert aber ganz anders als die NFDI. Die EOSC ist nicht in fachspezifischen Konsortien organisiert, sondern arbeitet über einen Angebotskatalog mit Diensteportfolio. Man kennt vielleicht EUDAT mit den verschiedenen Angeboten. Und wir haben in der, der europäischen Ebene immer auch die gleiche Gerätchenfrage der Finanzierung. Die langfristige Finanzierung wird nicht von der Europäischen Kommission gewährleistet. Und die EU, auch hier anders als die NFDI, setzt auf die Entwicklung von Geschäftsmodellen zur Finanzierung der Dienste, sodass also die Forschungsförderer die Kosten der Nutzenden in den Nationalstaaten tragen müssten. Also wenn ich jetzt einen kostenpflichtigen Dienst in Anspruch nehme, müsste ich dafür bezahlen. So landet das nationale Geld in den europäischen Infrastrukturen. So stellt sich die EU-Kommission das auch vor. Also, was aber sozusagen ganz besonders ist oder bemerkenswert ist für unseren Kontext, ist, dass die EOSC aus den europäischen Initiativen zum High-Performance-Computing hervorgegangen ist und dementsprechend auch sehr stark von diesen Akteuren dominiert wird. Man könnte so ein bisschen das so sagen, auf Deutschland bezogen, ein bisschen grob, dass die EOSC den Helmholtz-Instituten gehört und die NFDI den Leibniz-Instituten. Das sieht man so in den Statistiken aus den verschiedenen Verfahren. Die arbeiten da ein bisschen aneinander vorbei und das sehe ich durchaus kritisch. Also diese Koexistenz von EOSC in Europa und NFDI in Deutschland ist bis jetzt noch keine Erfolgsgeschichte, weil bei der Konzeption der NFDI die Existenz der EOSC im Grunde genommen vollkommen ignoriert worden ist. Das ist auch ein bisschen eigenartig, zumal es beim BMBF auch direkte personelle Verknüpfungen gab. Es war die gleiche Person, die in den verschiedenen Gremien saß. Und trotzdem findet sich in den NFDI-Dokumenten kaum eine Spur der europäischen Ebene, höchstens als Lippenbekenntnisse in einer gewissen Rhetorik drin.
Hast du eine Theorie, Entschuldigung, warum das so sein könnte?
Ja, ich glaube, dass sich der Rat für Informationsinfrastruktur ein bisschen schwer getan hat, damit zu begreifen, was die EOSC ist. Ja, also was können wir wirklich erwarten? Und gesagt hat, wir brauchen auf jeden Fall in Deutschland noch eine fachspezifische Struktur darunter. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Akteure aus diesem High-Performance-Computing in Deutschland ein relativ kleiner Zirkel sind, eine kleine Gruppe von Instituten, die sehr stark in den europäischen Projekten sich engagiert, aber relativ wenig aus den europäischen Projekten nach Deutschland zurückgibt. Ich war in Wien und ich war auch auf anderen Meetings, und dann habe ich die EOSC-Vertreter mal angesprochen, habe gesagt, ich bin Sozialwissenschaftler, wir haben bei uns im Institut große Mengen von Textdaten, wir bräuchten mal so einen Zugang zu High-Performance-Computing. Das war ein bisschen ausgedacht. Dann hieß es immer, okay, ja, ihr seid ein bisschen eigenartig, geht doch mal lieber direkt zu eurem deutschen Service-Provider. Ja, also geht direkt nach Jülich, fragt bitte nicht hier. Und das, ich kann verstehen, warum die Leute nicht besonders zufrieden waren mit dem, was da passiert ist. Wir sehen vor allen Dingen, dass eine Abgrenzung der Aufgaben nicht stattgefunden hat. Ja? Es gibt viele Themen auf der nationalen Ebene, die finden wir auf der europäischen Ebene auch. Mich irritiert das. Wir bräuchten eigentlich eine europäische Authentifizierungsinfrastruktur und nicht eine deutsche, französische, britische. Und es gibt die Ansätze dafür mit EduRoam und Géant und dem DFN, das ja auch da drin ist, also Mitglied in diesen ganzen europäischen Initiativen ist. Und das müsste man stärker ausrollen. Also meiner Ansicht nach müsste die NFDI Deutschlands Tor in die EOSC sein. So wird das auch rhetorisch gesagt, aber ich sehe nicht, dass die NFDI die Nutzung von europäischen Diensten promotet. Bin aber auch nicht so tief drin, weil ich ja operativ nicht mehr so viel damit zu tun habe. Was wir jetzt sehen, ist, dass die NFDI für Deutschland die Repräsentation in der EOSC übernimmt. Das heißt, dass es da eine personelle Überschneidung gibt, die die Koordination in Zukunft vielleicht stärkt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass weder das Profil der EOSC schon klar genug ist, noch das von der NFDI schon klar genug konturiert ist, als dass die beiden sich voneinander abgrenzen könnten. Ja, wir wissen immer noch nicht, was die eigentlich machen auf beiden Ebenen. Und das ist natürlich für Forschende ein bisschen bitter. Dann möchte ich aber noch eine andere Initiative erwähnen, die auch wichtig war. Das ist die GoFair-Initiative, ne, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, diese Fair-Prinzipien gerade auch bei Policymakern und Wissenschaftlern noch besser zu promoten. Die hatte eine Weile lang extremen Einfluss, hat ja faktisch auch einen internationalen Standard gesetzt, in Deutschland, in Europa, darüber hinaus. Aber die haben gerade keine Finanzierung mehr. Und da fehlt so ein bisschen das Momentum, diesen Einfluss weiter auszubauen.
Genau, nochmal für die ZuhörerInnen, die FAIR-Prinzipien sind, müsstest du die nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, es geht darum, dass die FAIR-Prinzipien eine Reaktion darauf sind, dass Forschungsdaten so schlecht zugänglich und nachnutzbar sind. Und es wurden 4 Prinzipien mit vielen Unterprinzipien definiert, nämlich das F für Findability, Daten sollen auffindbar sein, das A für Accessibility, sie sollen zugänglich sein, das I für Interoperability, das heißt, man soll sie verknüpfen können, wenn Schnittstellen existieren, und das R für Reusability, das heißt, sie sollen nachnutzbar sein. Und hier braucht man eine gute Dokumentation, damit man überhaupt weiß, was in Daten steckt. Und im Grunde genommen ist die gute Dokumentation die Grundlage für alle diese 4 Prinzipien, weil ich kann nur finden, was gut ausgezeichnet ist. Ich kann nur nutzen, was gut ausgezeichnet ist. Und dazu braucht es transparente Zugangsregime. Und das ganz Besondere darin, was da wirklich oft vergessen wird oder willentlich ignoriert wird, ist, dass die FAIR-Prinzipien nicht nur für Menschen, sondern auch für Maschinen gelten sollen. Das heißt, ein Computer soll in der Lage sein, Forschungsdaten zu finden und zu analysieren, ohne dass unbedingt ein Mensch dahinter sitzt. Und diese Machine Actionability, wie der Brite sagt, das ist eine sehr große Herausforderung, weil man dann eine ganz klare Beziehung zwischen dem Datenpunkt und der Dokumentation haben muss, die wir in aller Regel nicht haben. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben faire Daten, nur weil wir einen schönen Fragebogen haben und einen schönen Katalogeintrag, ist das natürlich Quatsch. Aber das ist sehr teuer.
Ja, ich erinnere mich auch, dass die FAIR-Prinzipien eigentlich in der Zeit, in der ich Workshops mache zu Forschungsdatenmanagement, immer schon dabei waren, also immer dazu genannt wurden. Und du sagst ja, das Momentum fehlt jetzt gerade ein bisschen. Also ich bin mal gespannt, wie sich das dann in der Zukunft gestaltet.
Ja, das Schöne war natürlich an der GoFair-Initiative, dass es mit den Implementation Networks, die es zwar noch gibt, aber wohl so ein bisschen die Luft raus ist, einfach noch ein Forum gab, international sich zusammenzusetzen und an einzelnen Problemen der FAIR-Prinzipien zu arbeiten. Die FAIR-Prinzipien selbst sind gesetzt. Es gibt viele auch europäische Projekte, die an der Evaluation von FAIR arbeiten. Also das ist schon eine Erfolgsgeschichte, die aber sozusagen die eigene institutionelle Kraft ein bisschen verloren hat in meiner Wahrnehmung. Aber vielleicht täusche ich mich da auch und habe nur einiges nicht mitgekriegt.
Ja, man wird es sehen. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir waren jetzt schon auf der europäischen Ebene. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zu den einzelnen Konsortien zurückkommen. Zum Beispiel zu in dem du engagiert warst, im Konsort SWD. Was für eine Entwicklung gab es denn da aus deiner Sicht?
Ja, wir haben die Not zur Tugend gemacht. Das war ganz klar. Ich habe ja schon gesagt, der RFI hatte sein Forschungsdatenmanagement-Pamphlet Leistung aus Vielfalt genannt. Und wir hatten damals genau die Situation, dass wir im Rat SWD eine große Zahl von Forschungsdatenzentren hatten. Über 30 waren es damals, jetzt sind es schon fast 40, mit einem eigenen Datenbestand, aber einer geringen sozusagen Kooperationstiefe. Jeder Nutzer musste mit jedem Forschungsdatenzentrum oder muss immer noch individuell verstehen, wie die Daten funktionieren, wie der Zugangsprozess ist, etc. Und unsere Idee war damals, dass wir sagen, diese dezentrale Struktur hat eine Geschichte, hat eine Funktionalität, die Daten sind da, wo sie erzeugt werden, wo die Experten sitzen, wo die fachwissenschaftlichen Experten für die Daten sitzen, und diese Kompetenz aufzugeben, das ist Nonsens. Also eine zentrale Struktur zu schaffen, brauchen wir nicht. Die gab es ja auch schon. Ne? Für alle, die kein Forschungsdatenzentrum haben, gab es schon seit 1960 das Datenarchiv für Sozialwissenschaften bei uns, bei GESIS. Und das gibt es weiterhin. Aber diese Daten haben eben immer auch eine gewisse Komplexität, datenschutzrechtliche Komplexität oder technische Komplexität, die es oft das Teilen erschwert hat. Dafür ja die Forschungsdatenzentrum als Lösung. Und wir haben uns gedacht, dass wir diese gut entwickelte, aber stark fragmentierte Infrastruktur in den Sozialwissenschaften integrieren wollen. Also Fragmentierung überwinden durch Integration. Diese Integration den Nutzern das Leben leichter machen soll. Das war unser Credo, als wir den Antrag ausgearbeitet haben. Und so ist der Gesamtantrag oder die Gesamtkonzeption des Konsortiums sehr stark auf die Forschungsdatenzentren und ihre Bedürfnisse ausgelegt und nicht so stark auf die direkte Kommunikation mit den Forschenden. So, und da muss man aber noch bedenken, dass in den Sozialwissenschaften die Definition von Infrastruktur ein bisschen weiter ist als in vielen anderen Disziplinen, weil die Datenerhebung und die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Forschungsdaten Teil des Infrastrukturkonzeptes ist. Das sieht man ja eben auch an großen Programmen wie SOEP, SHARE, aber auch Albus, FREDA, PERFAM etc. So. Und dann haben wir eigentlich vier Säulen in dem Konsortium, vier inhaltliche Säulen. Das eine, da können wir noch im Detail darauf zurückkommen, aber ich nenne es erstmal nur, ist sozusagen der Rat SWD als Beratungsorgan und Verbindungsglied in die Communities. Dann zwei, das Netzwerk der Forschungsdatenzentren, wo wir versuchen, den Zugang zu vereinfachen und zu verbessern. Dann eine Verbesserung in der Datenerhebung, indem man gewisse Synergien hebt, also dass die Datenerhebung mit Teil des Infrastrukturkonzeptes und Konsortiums ist. Und die vierte Säule, das sind gemeinsame technische Lösungen für die Infrastrukturen, da wo sie benötigt werden. Dadurch haben wir natürlich ein stark aufgefächertes Konsortium mit vielen Mitspielern und einen Fokus auf der existierenden Netzwerk von Infrastrukturen. Das machen andere Konsortien ganz anders. Ne? Also gerade die ich schon erwähnt habe, wie NFDI for Inc. oder NFDI for Memory, die dann nächstes Jahr starten, wo wenig Struktur vorhanden ist, da kann man natürlich von Grund auf alles neu aufbauen. Und davon profitieren natürlich die Infrastrukturen. Und bei uns ist es nochmal ein bisschen anders. Die Infrastrukturen bei uns sind, wie gesagt, von Fachwissenschaftlern ausgearbeitet worden, entwickelt worden und haben deswegen oft bei diesen informationswissenschaftlichen Komponenten Schwachstellen. Und Konsort SWD möchte hier die Professionalisierung nochmal deutlich unterstützen, den FDZ helfen, Metadatenstandards zu verstehen und zu implementieren, technisch up-to-date Nutzungen zu verwenden, etc. etc. Das ist eine Herausforderung. Ne? Also der Soziologe von der Straße hat keine Ahnung von Infrastruktur, ist nicht Teil des Studiums. Wenn man jetzt also ein Forschungsdatenzentrum um eine Datenerhebung aufbaut, dann fehlen da ganz klar Kompetenzen, die wir jetzt da vermitteln wollen und Lösungen anbieten wollen. Das funktioniert auf einer informellen Ebene schon relativ gut. Das ist in der Praxis aber kompliziert. So, gleichzeitig muss man einfach sehen, durch diesen Antragsprozess in der NFDI ist die Vielfalt in den Organisationsmodellen zwischen den Konsortien riesengroß. Es gibt keine Role Models. Jede Disziplin hat sich so organisiert, wie sie aufgestellt ist. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass es da keine sozusagen Blueprints für irgendwelche Dienste oder Kooperationsbeziehungen gibt.
Kannst du uns denn nochmal, wir haben jetzt sehr oft von Rat SWD und Konsort SWD gehört, kannst du das nochmal die Beziehung zwischen den beiden erklären?
Ja, wir hatten eine intensive Diskussion in der Gruppe, die diesen Antrag mit konzipiert hat, darüber, welche Rolle spielt ein Rat, der eigentlich ein politisches Mandat hat, in einer Forschungsdateninfrastruktur. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass tatsächlich diese politische Beratungsfunktion, diese Dialogfunktion, Forumsfunktion erhalten bleiben soll. Und der Rat SWD hat eine ganz, ganz große Stärke, nämlich die Hälfte seiner Mitglieder, die Vertreter der Wissenschaft, werden gewählt und haben eine starke Legitimation aus den wissenschaftlichen Communities. Bei der letzten Wahl haben über 3000 Leute abgestimmt. Das ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass das ja keine unendlich große Community ist. Und wir haben damit eine Legitimität und eine Kompetenz in dem Diskussionsforum über Infrastruktur, die direkt aus der Forschungspraxis kommt. Das ist viel wert. Diese Konstruktion haben wir erhalten und haben aber gesagt, wir brauchen gleichzeitig ein Gremium, das natürlich die Infrastrukturentwicklung überwacht. Und die Ratsmitglieder, die nicht Teil des Konsortiums sind, also deren Institute nicht mitarbeiten, die bilden den Beirat von Konsort SWD. Und damit haben wir eine direkte Verankerung zwischen auf der einen Seite der politischen Beratung und der Community-Einbindung einerseits und andererseits der Kontrolle der Arbeit des Konsortiums. Und dies unabhängig, weil nicht Konsort SPD bestimmt, wer Mitglied des Rates wird, sondern zum großen Teil die Wahl der Mitglieder durch die Communities. Und diese Wahl steht nächstes Jahr übrigens nochmal an und ich möchte hier sehr dafür werben, dass alle promovierten Wissenschaftler in den Fachdisziplinen in Deutschland sich daran beteiligen, denn man hat tatsächlich, hat der Rat Einfluss, auch wenn der nicht so sichtbar wird, nicht in allen Fällen sichtbar wird. Und in dieser Struktur, die ist etwas verworren vielleicht, die ist nicht so geradeaus, aber die scheint weiterhin zu funktionieren. Ne? Der Rat arbeitet immer noch sehr effizient, Konsort SWD ist gut gestartet, meiner Ansicht nach, sodass die Struktur so schlecht nicht sein kann. Tatsächlich ist aber nicht evident, weil im Grunde genommen ein politisches Beratungsgremium nicht in eine Infrastrukturförderung gehört. Aber es ist so unser Kompromiss, um diese Arbeit weitermachen zu können. Es ist sehr wertvoll. Die Infrastruktur beim Rat SWD wächst. Wir sind mittlerweile, wie gesagt, fast 40 Forschungsdatenzentren und der Austausch wird immer intensiver, immer professioneller und eben durch die Finanzierung von Konsort SWD überhaupt erst ermöglicht.
Ja, holen wir das Ganze doch nochmal ganz nah zurück an unser Kernthema, das Forschungsdatenmanagement. Warum sind diese Konsortien denn deiner Meinung nach so wichtig für die Welt des FDM, beziehungsweise eben haben wir auch von der Fairness gesprochen, für die Fairness von Forschungsdaten?
Also zum einen ist es ja zum ersten Mal in der Geschichte so, dass eine signifikante Finanzierung dezidiert fürs Forschungsdatenmanagement zur Verfügung steht. Und wenn es den FDI-Konsortien gelingt, die Forschenden in der Breite anzusprechen und sozusagen Forschungsdatenmanagement und Forschungsdatenthemen in der Forschungspraxis aufzuwerten, dann ist schon viel gewonnen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das keine Selbstverständlichkeit, weil die Relevanz des Themas für die Forschenden nur dann besonders hoch ist, wenn sie davon etwas haben oder wenn das in ihrem Alltag eine Rolle spielt. Und diesen Kulturwandel herbeizuführen, das ist Aufgabe der NFDI. Ich glaube nicht, dass die Institutionen ewig leben werden. Ehrlich zu sein, wir haben in der Vergangenheit einige Male erlebt, dass große Initiativen auch einfach wieder verschwunden sind. Die Grid Initiative ist, glaube ich, so ein Beispiel. Aber am Ende wird die NFDI ihren Erfolg daran messen müssen, ob ihre Angebote genutzt werden.
Ob in der Forschung, was war denn die Grid Initiative?
Ja, das war im Grunde genommen so ein Buzzword wie ein bisschen vielleicht, ach, ich weiß nicht, womit man es gut vergleichen kann, aber die Idee war, dass man eben die Rechner verknüpft, glaube ich, um Rechenpower zu schaffen. Also diese Grids sollten die Lösung sein auf Speicher- und Computation-Probleme. Und das war ein großer Hype und er ist dann auch einfach wieder verschwunden. Aber das war vor meiner Zeit, also da war ich noch Student, da habe ich es auch nicht so verfolgt. Aber im Grunde genommen sehen wir einfach, es gibt immer wieder Initiativen, die kriegen eine Förderung, die verschwinden wieder, aber oft bleiben davon Dinge hängen. Das ist, glaube ich, das, was ich von der NFDI auch erwarte. Das ist so ein Baustein hin zu einem Kulturwandel, zu offenen Daten in der Wissenschaft. So, und der zweite Punkt, den ich stark machen möchte, ist, um dein Thema fair nochmal aufzugreifen. Ich glaube, um Forschungsdaten wirklich fair zu machen, im Sinne dieser maschinenlesbaren, offenen Datenwelt, braucht man sehr viele kleine Bausteine, ja, die an den unterschiedlichen Problemen im Datenzugang ansetzen. Und die NFDI wird jetzt viele davon anstoßen und mitentwickeln und finanzieren und verbreiten, aber sie wird nicht alles leisten können. Ne? Dafür ist dann die Finanzierung doch nicht groß genug. Und wir haben noch ein anderes Problem, weil wir haben parallel unheimlich viele Innovationen bei Datenerhebungen, die natürlich noch nicht in den Forschungsdateninfrastrukturen voll abgebildet sind. Ich denke jetzt nur an das Wachstum digitaler Verhaltensdaten in vielen Forschungsbereichen, an die Umstellung in den Umfragen von persönlich-mündlichen Interviews auf postalische Online-Selbstausfüller. Wir sind ständig im Fluss und wir müssen ständig die Infrastrukturen darauf anpassen. Und deswegen ist das halt ein inkrementeller Prozess hin zu wirklich fairen Daten als Leitmodell. Und da ist jetzt die NFDI in erster Linie ein kleiner Financier. Ich würde diese 90 Millionen nicht überschätzen. Und aber vor allen Dingen ein Rahmen und ein Forum, das es uns ermöglicht, darüber zu diskutieren, über Fächergrenzen hinweg. Das ist ja das, was wir machen wollen. Für einen dauerhaften Betrieb von wirklich generischen Infrastrukturen ist die NFDI institutionell und finanziell zu schwach aufgestellt. Also das ist kein Big Player. Ne, wenn man 90 Millionen im Jahr, vergleichen wir das mal mit einem Uniklinikum oder einem Helmholtz-Institut, das ist nichts. Das ist Naja, egal. Aber es ist da und wir reden darüber. Wir reden viel miteinander und das ist schon mal ein Vorteil.
Absolut. Und für das, was du gerade angerissen hast, verweise ich auch nochmal auf unsere Folgen zu der Entwicklung, wohin gehen offene Daten und auch zur Folge zu den digitalen Verhaltensdaten. Da reißen wir diese Entwicklung ja auch schon an oder besprechen sie näher. Jetzt werfen wir noch einen kleinen Blick in die Kristallkugel oder ich bitte dich, das zu tun und mal zu erzählen, aus deiner Sicht, welche Rolle wird die NFDI bzw. dann das Konsort SPD denn in Zukunft spielen?
Es gibt zwei Ebenen, würde ich sagen, auf denen wir das diskutieren müssen. Es gibt die primäre Ebene, da reden wir über Dienste, die für Forschende oder für Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt werden. Die ist gar nicht so spannend, ja, da hat man hier mal einen Speicherdienst, dann Metadatendienst, die werden jetzt 10 Jahre existieren und danach werden wir die wahrscheinlich wieder vergessen, weil es dann doch keine langfristige Finanzierung gibt, würde ich erwarten. Es ist aber gar nicht die wichtige Ebene, sondern die sekundäre Ebene ist meiner Ansicht nach viel wichtiger, die ich eben angesprochen habe, nämlich einen wirklichen Kulturwandel im Umgang mit Daten. Und ich glaube, dass ein verantwortungsvoller, transparenter Umgang mit Forschungsdaten zum Standard der guten wissenschaftlichen Praxis werden muss. Und das ist noch nicht der Fall. Und das gilt vor allen Dingen auch für Datentypen, die traditionell noch gar nicht als Daten verstanden worden sind. Ich muss nochmal auf die Geschichtswissenschaft verweisen, wo wir normalerweise von Quellen reden. Und wenn man diese Quellen als Daten umdefiniert, dann hat man plötzlich ganz neue Ansprüche an die Arbeit in den Geschichtswissenschaften. Das gilt für die qualitativen Daten, über die ich schon gesprochen habe. Das gilt über die Feldnotizen von Anthropologen. Wir haben ein unendlich großes Feld von Materialien, mit denen Wissenschaftler arbeiten, wo der Umgang bis jetzt sehr stark privat war. Ja, der Wissenschaftler hat das als private Ressource betrachtet. Das ist sicherlich nicht der Weg für die Zukunft. Und das andere, das muss man einfach das nochmal betonen, weil das sehr oft vergessen wird oder nicht wahrgenommen wird, diese Gremien wie Rat SWD oder wie NFDI haben auch eine politische Funktion. Sie können, wenn sie das wollen, ein Sprachrohr in Deutschland und Europa sein für die Wissenschaft. Man könnte auch sagen, eine Lobby. Und die Politik, die sucht immer wieder Ansprechpartner zu politischen Themen. Und es ist sehr, sehr schwierig, organisierte Ansprechpartner in der Wissenschaft zu finden, wenn es um Spezialthemen geht, wie Digitalisierung, wie Datenstrategie der Bundesregierung, Datenschutzgesetze. Die Bundesregierung arbeitet gerade an einem Forschungsdatenzugangsgesetz. Das sind alles so Themen, wo der Impuls, der Input aus diesen Gremien, aus der Forschungsdateninfrastruktur unheimlich wichtig ist, um das zu leiten. Und ich glaube, dass wir die Arbeit im Hintergrund als Forschende viel zu selten wahrnehmen und viel zu gering schätzen. Und allein dafür, würde ich sagen, lohnt sich das auch für die Wissenschaft langfristig, nämlich gute Rahmenbedingungen für Forschung zu schaffen, gerade wenn es um Daten geht, die nicht frei zugänglich sind. Sei es, dass sie sensibel sind vom Datenschutz her, sei es, dass sie privaten Unternehmen gehören, sei es, dass irgendjemand politische Interessen damit verbindet, diese Daten unter Verschluss zu halten. Und in diesen Fällen ist es einfach total wichtig, Gremien zu haben, die Einfluss nehmen können und als Ansprechpartner da sind. Und das leistet, glaube ich, die NFDI jetzt doch.
Das heißt, trotz dieser, wie du gesagt hast, vergleichsweise kleinen Förderung, wenn man es mit anderen Dingen vergleicht, haben wir hier doch etwas, das man sich vielleicht als eine Brücke zwischen Politik und Wissenschaft auch vorstellen kann. Wir fragen uns ja auch immer, sind wir in unserer Wissenschaftsbubble abgekapselt oder haben wir nicht doch irgendwelche Brücken? Und vielleicht kann das die NFDI und die Konsortien ja sein. Ja, und
und natürlich die Nutzenden zu den Angeboten führen, ne? Also sozusagen mobilisieren in den Communities. Das ist eben auch etwas, das können Dateninfrastrukturen nur dann, wenn sie aus den Communities kommen, meiner Ansicht nach. Da hat die NFDI eine Struktur gewählt, die möglicherweise gut funktionieren kann. Anders zum Beispiel als die europäische Ebene, wo keiner versteht, was man mit den Diensten dann wirklich machen soll oder kann.
Ja, absolut. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, herzlichen Dank, lieber Pascal, für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend und vielleicht stellen wir einen neuen Rekord in der Folgenlänge heute auf.
Ja, zu NFDI gibt es immer viel zu erzählen.
Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir. Ciao.
Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.